Ja, ihr Kinder, ich glaube, das ist nochmal ein Applaus wert. Danke für die tollen Lieder, danke für das tolle Anspiel. Ich glaube, das ist nochmal ein Applaus für die Kinder wert. Hashtag Freude euch. Macht mal das erste Bild an. Das haben die Kinder geliked oder wollen die liken lassen. Hashtag Freude euch. Zum Glück haben wir hier keine Lehrer unter uns. Sonst hätten die vielleicht den Kindern mal gezeigt, wie das richtig geschrieben wird, ja? Ich habe euch mal die Lautschrift dahinter gemacht, damit ihr versteht, was die überhaupt sagen wollen. Hashtag freut euch. Wir machen heute Morgen so eine kleine Reise in die Jugendsprache. Wir haben ja von Alphas gehört und von Real. So reden heute die Kinder scheinbar. Und wir sind so ein Stück weit mit der Weihnachtsgeschichte im 21. und 22. Jahrhundert angekommen. Wunderbar. Ja, freut euch. Freut euch. Ich komme zu unserer Geschichte. Wer von euch hat sich denn schon mal etwas ganz Dolle gewünscht? Naomi.
Ich habe mir schon mal ganz doll ein Handy gewünscht.
Oh, ein Handy. Wer hatte noch was?
Auch ein Handy.
Habt ihr sonst noch Wünsche? Was habt ihr? Habt ihr Wünsche hinten?
Eine Drohne.
Was? Eine Drohne? Ah, so elektronisch.
Ein Hasen.
Ein Hasen. Ich hatte schon gedacht, du würdest dich ganz doll darauf freuen, mit mir wieder im Schwimmbad ein bisschen zu kämpfen. Ja, wenn man sich etwas ganz Dolle wünscht, dann ist das so, dass die Vorfreude eigentlich auch schon eine ganz tolle, große Freude ist, weil man sich drauf, ja, man ist gespannt, was kommt denn da so? Und unsere zwei Hauptdarsteller heute Morgen, die hatten auch so ein bisschen Vorfreude auf das, was hinter der Türe ist. Hier seht ihr noch die Türe. Aber die durften erst da nicht rein und waren so ein bisschen, ja, am Verzweifeln. Was wird denn dahinter so abgehen? Gibt's da Glühwein oder was machen die denn da so? Ja. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, die uns die Kinder heute Morgen so ein bisschen nahegebracht haben, dann ist ja auch ganz viel von Vorfreude in dieser Geschichte zu sehen. Wenn man sich die Geschichte davor und auch die Geschichte danach ein bisschen anschaut, da wird ganz viel von Vorfreude gesprochen. Im Kapitel 1 im Lukas-Evangelium, da wird von Zacharias und Elisabeth gesprochen, die jahrelang auf ein Kind gewartet haben, das Kind kam nicht und auf einmal kam der Engel und hat gesagt zu dem Zacharias, ihr werdet ein Kind bekommen und weil er so ein bisschen ungläubig war, wurde der stumm und dann ist das Kind irgendwann gekommen. Die haben sich richtig gefreut auf dieses Kind im hohen Alter. Da war Vorfreude vorhanden. Oder Maria und Josef, die waren im ersten Moment ein bisschen erschrocken. Sie waren noch nicht verheiratet und Maria sollte ein Kind bekommen. In dieser Not, die sie da so ein bisschen hatte, war aber ein Stück weit Vorfreude vorhanden. Da war etwas von dem, was man, ja, Vorfreude, du wirst den Höchsten, den König der Welt zur Welt bringen, das war so ein Stück weit Freude. Und das Leben der Juden in der damaligen Zeit und auch heute noch ist davon geprägt, dass sie Vorfreude haben. Sie erwarten den kommenden Messias. Sie warten darauf, dass jemand kommt, der ihr Trost ist, der ihre Erlösung ist. Und diese Grundhaltung ist bei den Juden schon ganz tief im Leben drin. Das ist praktisch denen in Fleisch und Blut übergegangen, weil sie im Alten Testament ganz viele Verheißungen auf diesen kommenden Messias kennen und kannten und viele von denen konnten die auch auswendig. Das war bei denen fest eingebrannt in ihren Glaubensbild. Da lesen wir zum Beispiel in Sacharja 2, Vers 14, freut euch und jubelt ihr Bewohner der Zionstadt, sagt Gott, denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. Das war in den Köpfen der Juden drin. Da war Vorfreude vorhanden. Oder Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Das war den Juden in Fleisch und Blut übergegangen. Das war die Vorfreude. Das war das, auf das sie schon Jahrzehnte, Jahrhunderte und sogar Jahrtausende eigentlich gewartet hatten. Vorfreude. Hashtag freut euch. Und dann schauen wir uns unsere Geschichte an und da ist eigentlich gar nicht so viel Vorfreude vorhanden in dieser Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, wenn man diese ersten 8 Verse liest, dann ist von Vorfreude ganz, ganz, ganz wenig zu sehen. Wir sehen da, es wird Alltag beschrieben. Es wird das beschrieben, was sowieso jeden Tag stattfindet. Da ist nicht viel was von Freude zu hören und zu sehen. Wir sehen, dass da beschrieben wird, wie die Juden in der damaligen Zeit Stress hatten mit der Regierung. Die wollten mal wieder eine Volkszählung machen unter dem Deckmäntelchen. Euch soll es dann besser gehen. Ihr müsst vielleicht weniger Steuern bezahlen. Das war Alltag. Da war Alltag, der hier beschrieben wird, ist dieser Reisestress. Josef und Maria müssen sich auf den Weg machen und müssen nach Bethlehem gehen. 5 Tagesmärsche. Die Maria hatte erst einen Marsch von 5 Tagen kurz vorher hinter sich gebracht. Sie hatte ihre Verwandte Elisabeth besucht und musste damals auch schon 5 Tage marschieren und auch wieder 5 Tage zurück. Die wusste, was Reisestress bedeutet. Sie wusste, was sie da auf sich nimmt. Und das jetzt in der Schwangerschaft, wo es langsam zum Ende zugeht, ich finde, da ist nicht viel Vorfreude vorhanden. Vielleicht die Vorfreude, ich bekomme ein Kind, aber die Umstände machen diese Vorfreude, glaube ich, ein bisschen zunichte. Und dann geht's weiter. Da wird uns berichtet von Wohnungsnot. Die suchen eine Bleibe für ein paar Nächte und es ist nichts zu finden. Das ist schon Stress, das hat nichts mit Freude zu tun. Und dann erleben sie diese Abweisung, wo der eine sagt, naja gut, ihr habt nicht genug Zaster, ihr habt nicht genug Flöhe, Mücken, Mäuse, ihr habt nicht genug Geld, damit ihr euch bei mir ein Zimmer nehmen könnt. Das war für die schon hart. Das war eigentlich nicht der Brauch damals im Orient, dass man Leute abwies. Das war eigentlich ja das oberste Gebot, Gastfreundschaft anzubieten. Naja gut, und dann wird uns von einer Geburt berichtet. Schön, ich habe es jetzt auch in den letzten Wochen erlebt, man freut sich so ein Stück weit, aber letztendlich wird ja auch nur Alltag beschrieben. Ich habe einfach mal geguckt, wie viele Kinder werden denn pro Minute weltweit geboren, wisst ihr das? Habt ihr eine Ahnung? Sagt mal eine Zahl, pro Minute weltweit. Nee, das ist ein bisschen viel. Nee, ganz so viel sind. Also man geht davon aus, zwischen 150 und 200 Kinder werden pro Minute weltweit geboren. Also das ist der Alltag, das findet pro Minute 200 Mal circa statt. Wenn man das hochrechnet, haben wir dann an einem Tag 216.000. Und wenn man weltweit dann guckt, über ein ganzes Jahr haben wir rund 80 Millionen Menschen, die neu geboren werden. Das heißt, die Bibel berichtet uns hier ein Stück weit von Alltag. Windel wickeln, das gehört dazu, das macht nicht immer Spaß. Aber dieser Alltag, der uns hier beschrieben wird, hat aus meiner Sicht nichts mit Vorfreude, nichts mit Weihnachten, nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Und trotzdem ist es Weihnachtsgeschichte. Menschen bei der Arbeit, die Hirten, die müssen Nachtschicht machen. Das ist besonders schwierig, habe ich auch schon erlebt. So eine ganze Nacht wach zu bleiben. Bei den Tieren, die manchmal stur sind, die vielleicht nicht so wollen, wie man will, die immer nur Hunger haben und immer nur gefüttert werden wollen, ja. Die Mamas und Papas können auch was dazu sagen von den kleinen Kindern. Maria und Josef sicherlich auch. Hat das was mit Hashtag freut euch zu tun? Ich glaube, das ist auch bei uns häufig so, dass dieser Freude in unserem Alltagstunnel ja überwuchert wird von den täglichen, alltäglichen Dingen. Vielleicht war bei Maria und Josef etwas Freude dabei über das neugeborene Kind. Vielleicht war bei den Hirten etwas Freude dabei, weil sie wussten, morgen früh ist die Nachtschicht vorbei, wir können heim und können uns ins Bett legen. Ist das Weihnachten? Ist das Hashtag freut euch? Ich habe gedacht, ich habe die Geschichte noch nie so gelesen. Lukas 2, 1 bis 8. Da ist ja nicht viel was von Freude, was wir sehen. Wer von euch Kindern mag denn Experimente? Was habt ihr denn schon mal für ein Experiment gemacht? Was hast du? Eine Experimentebox, wunderbar. Hast sonst noch jemand ein Experiment gemacht? Warte.
Ich habe so ein, da kann man Flummis bauen. Und das habe ich mit Wasser gemischt und dann war das irgendwann so ein kleiner Schleim.
So ein kleiner Schleim. Da hat die Mama sich gefreut, oder? Überall auf den Klamotten. Ich habe euch 2 Experimente mitgebracht und Wir gucken uns die mal an.
Neues aus der Mikrowelle. Was passiert mit einem Schokoguss?
Es kommt noch ein zweites Experiment. Schauen wir mal da drauf. Und plötzlich macht es Bumm. Der Himmel explodiert. In diesen Alltag hinein passiert genau das, was wir hier in diesen zwei Experimenten gesehen haben. Der Himmel explodiert. Was meint denn der Andi damit? Will der jetzt über den Mohrenkopf reden, weil er die gerne isst? Übrigens, nächste Woche hat hier jemand in der Nähe Mohrenköpfe im Angebot. Ihr könnt das zu Hause alle mal probieren. Was ist denn der Antrieb dafür gewesen, dass dieser Mohrenkopf explodiert, dass es Bumm macht, dass der Himmel explodiert? Was ist der Antrieb gewesen? Habt ihr es gesehen? Ist euch das aufgefallen? Die Wärme, ja, indirekt. Was war der eigentliche Antrieb neben der Wärme? Der drehende Teller nicht ganz. Das waren die Mikrowellen, ja? Die Wellen, die dahinter stecken, die diese, ja, Atome, diese Moleküle angeregt haben und die haben sich ausgedehnt und irgendwann hat es Bumm gemacht. Ihr habt gesehen, das hat so langsam angefangen und bei dem zweiten Experiment war das Vakuum. Ja, ihr kennt das, Luftballon hier unten, so groß aufblasen, er geht weiter in die Luft und irgendwann platzt er, weil der Luftdruck außen immer geringer wird, der dehnt sich immer weiter aus und plötzlich explodiert der Himmel. Und ich will euch sagen, warum ich das so sage. Wenn wir uns die Geschichte jetzt genau anschauen, im Vers 9 explodiert der Himmel sprichwörtlich. Da heißt es nämlich, die Engel oder der Engel und die Menge der himmlischen Herrscher treten auf einmal auf diese Welt. Man könnte fast sagen, den platzt der Kragen. Warum platzt dem denn der Kragen? Weil die gesehen haben, die Leute, die dann im ersten 8 Versen beschrieben werden, die sind so in ihrem Alltag verankert, verhaftet, die sind so mit dem beschäftigt, was sie da gerade ausmacht, dass sie überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Deswegen muss der Himmel explodieren und muss uns deutlich machen, was findet denn jetzt hier gerade statt? Was ist das? Gott hat euch mit einer großen Freude beschenkt. Menschen, habt ihr es eigentlich nicht begriffen? Habt ihr nicht gesehen, was da gerade passiert ist? Ihr kümmert euch um eure Hirten, um eure Schafe, ihr kümmert euch um das kleine Baby, alles gut. Ihr seid unterwegs gewesen, alles gut. Menschen, habt ihr es nicht begriffen, was da los ist? Euch ist heute der Retter geboren. Das ist die zentrale Botschaft der Freude, die der Engel des Herrn den Menschen dann auf einmal kundtut. Den Platz der Kragen. Und warum platzt ihnen der Kragen? Weil sie nicht anders können. Was ist die Antriebskraft, die dahinter steckt? Dass die auf einmal auf die Erde kommen und ja jetzt so ein Tarem und so ein Tatar machen, dass der Himmel aufbricht und auf einmal alles hell wird und die alle erschrocken sind und sich fürchten. Was ist der Antrieb von denen? Und die Bibel gibt uns ganz klar dann einen Hinweis darüber. Mikrowelle war es nicht und Vakuum war es auch nicht. Im Psalm 16, Vers 11 lesen wir, und da hilft uns Gott ganz deutlich auf die Sprünge, da heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, und wo du bist, hör die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Die leben mit Gott, die haben tagtäglich mit Gott zu tun, und bei Gott ist Freude normal, das gehört dazu. Da ist die Freude vollkommen, vollkommenes Glück. Den Platz der Kragen, weil sie nicht anders können, als den Menschen zu sagen, passt doch mal auf, nimmt doch mal wahr, was da tatsächlich passiert. Bei dir ist Freude die Fülle. Und Jesus gibt uns nachher selbst noch einen Hinweis darauf, was das heißt, weswegen sie so angetrieben sind, die Engel, ja, diese Botschaft hinauszubringen in die Welt. Da heißt es in Lukas 15, Vers 7, da heißt, sagt Jesus, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Da wird uns deutlich, warum jetzt der Himmel explodiert, warum auf einmal in diesen Alltag hinein Gott, die Engel Gottes, die himmlischen Herrscher hineinkommen, den Platz der Kragen, weil sie Gott nicht anders kennen. Sie kennen Gott nur als Gott der Freude. Der Jochen hat ja vor ein paar Wochen mal zum Thema Himmel was gesagt. Ich glaube, wir haben das doch im Kopf. Bei Gott herrscht Freude, Fülle. Wow, die Antriebskraft Gottes wird uns hier ganz klar gesagt, die Angriffskraft, die da vor den Toren von Bethlehem explodiert, in den Alltag, in die Hilflosigkeit, in die Angst hinein, das ist Gottes Freude, die vollkommen ist, wo volle Fülle da ist. Menschheit, Augen auf, es kommt der Herr der Herrlichkeit, der versprochene Messias, Tröster der Juden. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, Freude für das ganze Land. Ein Retter, ein Heiland, Christus, der Herr, ist euch geboren. Kapiert das doch endlich. Wir können nicht anders, wir müssen euch das sagen. Das ist Botschaft von Weihnachten. Freut euch doch endlich. Wir machen nochmal eins weiter. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wegen der Tür da unten. Ich gehe nochmal auf die Lautschrift. Ich habe euch da noch ein neues Wort mitgebracht. Das habe ich die Woche zum ersten Mal gehört. Könnt ihr das sehen hier hinten? Egal, bleib liegen. Freude, ja? Freude ist so ein bisschen Mischmasch. Ich habe euch auch wieder die Lautschrift dahin gemacht. Das heißt Freude, Freude. Ja? Wer von euch kann denn Englisch? Was heißt denn Day? Ha, Naomi. Mathilda, was heißt Day?
Tag.
Freutag. Müsste das eigentlich richtig übersetzt sein. Ihr merkt, ich tue heute so ein bisschen jonglieren mit den Begriffen, aber ich darf das, ich bin Lehrer. Diese Geschichte geht weiter. Gott führt zur Freude. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Gott führt die Beteiligten zur Freude. Gott navigiert. Er macht das Navi an und sagt, wo findet ihr denn die Freude? Und wenn wir uns die Menschen anschauen, die da so mit involviert waren, dann sehen wir, wie Gott navigiert. Gott navigiert die Hirten zum Grund der Freude. Wie macht er das? Der erste Hinweis ist schon relativ am Anfang der Geschichte. Da heißt es nämlich, da wird jemand kommen aus dem Spross Davids, aus der Stadt Davids. Was war die Stadt Davids? Bethlehem. Da hatten sie schon gut aufgepasst. Und der zweite Hinweis, den sie mit in der Geschichte bekommen, ist, ihr werdet ein Kind in Windeln gewickelt finden. Ist das was Außergewöhnliches? Ich glaube nicht. Es wäre schlecht, wenn ein Kind nicht in Windeln gewickelt wäre, oder? Das wäre schlecht. Also ist das eigentlich so kein richtiger Hinweis, aber der Hinweis geht weiter, da heißt es, ihr werdet ein Kind finden, in Windel gewickelt, in einem Stall, in einer Futterkrippe. Und was machen die Hirten? Die machen sich auf und finden diese Freude, indem sie in den Stall hineingehen und Jesus Christus in der Futterkrippe finden. Ihre Nacht der Angst, des Fürchtens wird zu einem Freude, zu einer Freude. Gott navigiert die Weisen aus dem Morgenland. Wie macht er das? Naomi, durch den Stern. Also, Gott navigiert diese Männer aus dem Osten, diese Sterndeuter, indem er einen Stern aufgeben lässt. Und was macht Gott noch als zweiten Hinweis? Gott sagt zu dem König Herodes, sag denen, sie sollen nach Bethlehem gehen. Und er führt sie sogar wieder zurück, indem er ihnen einen Traum gibt und sagt, aber geht nicht mehr über Jerusalem, macht einen anderen Weg, weil der hat Böses im Sinn. Diese Weisen werden zu Jesus Christus geführt, in der Krippe, an die Krippe, zum Stall. Sie finden Jesus und in der Nacht wird ihre Freude zu einem Freuday, zu einem Freudentag. Gott navigiert Simon nachher im Tempel, als Jesus beschnitten wird. Ja? Dieser Simon, wie findet er zu Jesus? Was ist der Weg? Wie führt Gott ihn zur Freude? Da heißt es in der Bibel, Gottes Geist zeigt ihm, wo er hinzugehen hat. Gott führt den Simeon zur Freude und das Warten auf den Retter hat für ihn ein Ende. Er sieht diesen Retter. Dieser Tag ist für ihn ein Freuday, ein Tag der Freude. Und dann haben wir noch jemanden in der Geschichte, den wir uns auch anschauen müssen. Gott navigiert die Hanna, eine alte Frau, eine Prophetin, so heißt es im Wort Gottes. Und wie wird sie zu Jesus geführt? Im Tempel. Sie betet und fastet. So navigiert Gott, sie begegnet dem Kind und dieser Tag wird für sie ein Tag der Freude, also Freude. Die Freude bricht aus ihr heraus. Bei allen, die wir jetzt gerade so ganz kurz kennengelernt haben, diese Freude, dieser Freutag wird für sie ein Geschenk. Sie können nicht anders als zu jubeln und aus ihrer Freude, aus ihrem Freude werden Freudays, also Tage, die dann kommen, jeden Tag neu, freuen sich an dem, was sie da erlebt haben. Meine abschließende Frage, was hat die Geschichte denn mit uns zu tun? Wir haben sie heute Morgen vielleicht über TikTok gesehen, haben sie von den Kindern gespielt bekommen. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Ich muss euch sagen, ich habe euch ein bisschen was verheimlicht, Kinder. Wenn man den Text genau liest, da gibt es in Vers 14 einen ganz tollen Hinweis. Da heißt es nämlich, da rufen die himmlischen Herrscher laut aus, da sagen die, wir, du, ich, wir sind Menschen seines Wohlgefallens, auf denen sein Gefallen ruht, an dem er Freude hat, den er sich mit Liebe zuwendet. Das sagen die himmlischen Herrscher. Die sprechen dich und mich an und auf einmal werden wir mit Weihnacht, mit der Weihnachtsfreude verknüpft, weil wir Menschen sind, die nach Gottes Wohlgefallen sind. Wir sind Menschen, die Gott liebt. Wir sind Menschen, an denen er seine Freude hat. Wir sind Menschen, denen er sich mit Liebe zugewandt hat. Was zunächst nur für die Juden galt, gilt auf einmal für jeden von uns, für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen teilhaben an dieser Freude, die im Himmel ist. Wir dürfen mit dabei sein. Das ist Freude, das ist Freuday. Wichtig ist aber, dass wir verstehen, dass du, jeder von uns versteht, wenn ich diese Freude nicht finde, wenn ich mich von Gott nicht navigieren lasse, dann habe ich nicht so richtigen Anteil an der Freude. Ich kann die Geschichte vielleicht toll finden, ich habe sie gelesen, habe sie jedes Jahr gesehen. Wichtig dabei ist, dass jeder von uns diese Geschichte nicht nur gehört, sondern jeder von uns muss sich zu dieser Geschichte, zu diesem Kind hin von Gott navigieren lassen. Das ist die Frage, die uns immer wieder auch antreibt. Lassen wir uns zu diesem Grund der Freude, zu Jesus Christus navigieren. Und ich glaube, diese Andacht, dieses Anspiel, die Lieder und all das, was wir heute Morgen gehört haben, ist heute Morgen wieder neu. Ein Navigationsmittel Gottes, um uns dahin zu führen, wo er uns hinhaben will, weil er uns liebt, weil er Freude hat an einem Menschen, der umkehrt. Lass diesen Tag zu deinem Freuday werden. Jedes Kind, jeder, der hier sitzt, lasst euch von Gott zu diesem Kind im Stall navigieren, damit ihr ein Leben mit Jesus erlebt und täglich Freudays, Freutage habt. Freude steckt an, Freude tut gut. Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Amen. Wir wollen zusammen beten und stehen mal dazu auf. Danke, lieber Vater, dass du uns in deinem Wort immer wieder neu, ja, dich offenbarst, uns immer wieder neu zeigst, wer du bist und was du bist. Dass du uns zeigst, dass du der Ursprung, der Quell aller Freude bist. Dass du es bist, der uns mit allem Guten beschenken kann, bei dem alle Fülle ist. Und wir Menschen sind oft so, dass wir ja in unserem Alltagsstress das nicht mehr verstehen und nicht mehr sehen, dass wir in dem Gefangenen sind, was wir um uns herum wahrnehmen. Und ich danke dir dafür, dass du diese Weihnachten dafür nutzt, dass du uns ja zeigst, wenn der Himmel explodiert, wenn die Engel und die himmlischen Herrscher nicht anders können, als von dieser deiner Freude zu berichten, die in deinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, dann wollen wir dir Danke dafür sagen, dass du ja den Himmel aufgerissen hast, dass du den Vorhang zwischen Gott und den Menschen zerrissen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Danke dafür, dass du uns jedem Einzelnen persönlich führen willst, hinführen willst zu diesem Kind im Stall, zu diesem Kind in der Krippe, dem Heiland, dem Erretter, dem Erlöser. Ich möchte darum bitten, dass du an diesem Morgen jedem Einzelnen ja neu zeigst, was ist mein Hinweis, was ist meine Navigation hin zum Kind im Stall. Wir wollen dich loben und dich anbeten, dir Danke dafür sagen, dass du dich immer wieder neu offenbarst. Amen.